NDR Info. Themen des Tages.
Schon nach 3 Tagen hatte der US-Präsident den Sieg im Krieg gegen den Iran ausgerufen und das noch oft wiederholt und wie nebenbei weiter angegriffen. Nur damit alles in einer Niederlage am Verhandlungstisch endet, weil die Ausgangslage für den angeblich besten Dealmaker daneben schlecht war. Ein Thema des Tages auf NDR Info heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir behalten den Ölpreis im Auge. Wir berichten über den Auftakt des 2-tägigen EU-Gipfels mit praller Tagesordnung und blicken auf den Beginn des 2. Gruppenspieltags bei der Fußball-WM. Klar, auch Revolutionsgarden und Mullahs beherrschen Propaganda und widersprechen darf ihnen im Iran ohnehin niemand. Aber das Triumphgeheul über das, was Donald Trump gestern in Versailles unterschrieb, klingt in Teheran nicht gekünstelt. Die eigentlichen Verhandlungen kommen noch, aber das Rahmenabkommen gibt dem Iran gute Karten in die Hand. Felice Kükrikol fasst Reaktionen zusammen.
Ein Interview im iranischen Fernsehen am späten Abend. Parlamentspräsident Mohammad Ghalibaf skizziert die Erfolge des Memorandum of Understanding, die Absichtserklärung, mit dem man künftigen Friedensgesprächen einen Rahmen gegeben hat.
Hätten wir nicht verhandelt, so hätten wir unsere Ziele nicht erreicht. Wir haben durch die Verhandlungen ein Vielfaches mehr erreicht als durch militärische Aktionen.
Und erreicht haben die Iraner so einiges. Die Straße von Hormus ist zwar frei, aber der Vertrag ermöglicht dem Regime künftig eine Gebühr für die Schiffspassage zu verlangen. Teheran hatte darauf bestanden, dass das Regime gemeinsam mit dem Nachbarn und Anrainer Oman alleine die Hoheit über die Meerenge haben. Sie werden über eine Gebühr für Dienstleistungen, etwa für Lotsendienste, beraten. Iranisches Öl und petrochemische Produkte sollen wieder den Weg auf den Welthandel finden und US-Sanktionen sollen aufgehoben werden. Auch Israels Angriffe auf den Libanon sind im Vertrag festgehalten, so Ghalibaf.
US-Präsident Trump hat die Waffenruhe nicht nur für die Region Dahir im Libanon ausgerufen, sondern für den ganzen Libanon.
In den nächsten 60 Tagen soll es ins Detail gehen, auch beim Atomprogramm. Das Regime in Teheran hat sich mit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens dazu verpflichtet, keine Atomwaffen zu entwickeln oder zu beschaffen. Die Anreicherung von Uran für zivile Zwecke soll weiter möglich sein. Wie mit dem bislang angereicherten Uran umgegangen wird, soll Gegenstand der Verhandlungen der nächsten 60 Tage sein. Das Material soll vor Ort unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde verdünnt werden. Anders als die politische Spitze des Landes zeigen sich die Menschen in Teheran eher zurückhaltend optimistisch. Der 65-jährige Arbeitnehmer Nasser hofft vor allem, dass das Rahmenabkommen die Inflation ausbremst.
Wenn ich zum Beispiel letztes Jahr ein Kapital von 1 Milliarde Toman hatte, dann ist das heute nur noch ein Drittel wert. Wegen dieses Krieges, der uns auf ungleiche Weise aufgezwungen wurde. Alles Kapital wurde praktisch auf 1/3 reduziert. Die Arbeiter sind ärmer geworden. Das Leben vieler Menschen wurde durch diesen Krieg durcheinandergebracht. Krieg ist nichts Gutes. Krieg ist nirgendwo auf der Welt akzeptabel.
Und dieser junge Mann fragt sich, was die Menschen von dem Deal haben sollen.
Was ist mit den Öleinnahmen und all den Jahren, in denen niemand an die Menschen gedacht hat? Wenn ihnen die Menschen wirklich wichtig sind, dann müssen sie ihnen jetzt den Anteil aus 47 Jahren Öleinnahmen und den Schaden, den sie ihnen zugefügt haben, auszahlen. Andernfalls sollten sie einfach gehen.
Von einem Regimewechsel und mehr Rechten ist nirgends mehr die Rede. Die Kriegsparteien verhandeln. Dabei geht es aber vor allem um die wirtschaftlichen Vorteile beider Regierungen. Es geht nicht um die Menschen im Iran.
NDR Info, der Verkehrsservice. Vorsicht bitte auf der A2 Magdeburg. Richtung Magdeburg zwischen Eisleben und Bornstedt steht ein defekter LKW auf dem Beschleunigungsstreifen im Kurvenbereich. Die Straße von Hormus bleibt also weiter im Fokus. Die Blockaden sollen verschwinden, Schiffe wieder frei verkehren dürfen. Aber ob der Iran künftig eine Maut oder, wie er es nennt, Servicegebühren verlangen darf, ist noch Verhandlungssache. Wird es nun trotzdem einen internationalen Militäreinsatz geben? Wird sich die deutsche Marine daran beteiligen, die 2 Schiffe vorsorglich in die Region entsandt hat? Und ist dann nicht zuerst der Bundestag am Ruder? Jakob Mayer.
Die Absichtserklärung zwischen Washington und Teheran macht Hoffnung, dass demnächst wieder Frachtschiffe eine ihrer wichtigsten Routen befahren können. Seit dem Kriegsausbruch vor fast 4 Monaten hat der Iran die Straße von Hormuz faktisch gesperrt, durch die normalerweise fast 1/5 des weltweiten Ölbedarfs transportiert wird. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder, Martin Kröger, ist nach eigenen Worten vorsichtig optimistisch. Er rechnet aber nicht mit einer schnellen Rückkehr zum regulären Betrieb. An der Beseitigung möglicher Minen könnte sich auch die Bundeswehr beteiligen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Das Minenjagdboot Fulda und das Versorgungsschiff Mosel haben den Suezkanal durchfahren und halten sich bereit, um schnell eingreifen zu können. Verteidigungsminister Boris Pistorius betont aber beim Treffen mit seinen NATO-Kollegen in Brüssel:
Wir brauchen für die Straße von Hormuz, das haben wir immer wieder betont, einen klaren internationalen völkerrechtlichen Rahmen, der unterschiedliche Ausformungen haben kann. Und wir brauchen insbesondere die Zustimmung des Irans und des Omans für entsprechende Minenräumaktivitäten. Vieles hängt jetzt davon ab, wie die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in den nächsten 60 Tagen verlaufen.
Ob es wirklich zu einem deutschen Minenräumeinsatz kommt, ist nach Pistorius' Worten noch offen. Sollten die entsprechenden Bedingungen aber geklärt sein, will die Bundesregierung auf den Bundestag zugehen und um ein Mandat für die Mission ersuchen. Das Parlament muss bewaffneten Auslandseinsätzen der Bundeswehr zustimmen. Das könnte im Eilverfahren auch innerhalb weniger Tage geschehen. Abgeordnete von Union und SPD haben allerdings Bedenken und wollen die Umstände erst genauer prüfen, bevor sie deutsche Soldaten ins Krisengebiet schicken. Auch Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur von den Grünen erklärt:
Ich weiß nicht, was für ein Mandat jetzt kommen soll. Die Bundesregierung arbeitet jetzt an einem. Ich habe gelernt, Mandate erst zu lesen, bevor ich sie bewerte. Ich habe zurzeit sehr viele Fragen. Die iranische Seite, die jetzt gestärkt rauskommt, sagt, sie wären nicht bereit, irgendwelche Streitkräfte der NATO-Staaten vor Ort zu akzeptieren. Sie würden auf sie schießen. Wir werden sehen, was jetzt die Bundesregierung vorlegt. Ich bin sehr gespannt.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim G7-Gipfel in Evian erklärt, dass sich der Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause Anfang Juli damit befassen könnte.
Jakob Mayer aus Berlin. Der Preis für Rohöl kennt schon seit Tagen nur eine Richtung, nach unten. Der Schiffsverkehr läuft wieder an. Die Ölknappheit scheint abgewendet. Bianca von der Au.
Die Märkte atmen auf. Die Ölpreise gaben in der Folge deutlich nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent ist auf rund $78 gefallen. Rohstoffanalyst Thomas Benedicts von der Fondsgesellschaft Union Investment geht davon aus, dass sich die Öffnung der Straße von Hormuz schnell auf die weltweite Ölversorgung auswirken werde.
Wir gehen davon aus, dass jetzt das ganze Öl, was im Moment im Persischen Golf auch auf Tankern feststeckt, dort rausfließen kann. Das ist der erste Schritt. Und dass dann im Nachgang auch die Produktion aus dem Persischen Golf, die ja sehr stark gedrosselt wurde, wieder hochgefahren wird, damit dann auch die Versorgungslage am Öl- und Gasmarkt besser wird.
Denn als Folge des Iran-Kriegs sind die Ölvorräte der Industriestaaten auf den tiefsten Stand seit fast 40 Jahren gefallen. Das vermeldete die Internationale Energieagentur, kurz IEA, gestern. Viele Regierungen zapften ihre Reserven an, um Ausfälle aus dem Persischen Golf auszugleichen. Es könnte also noch einige Zeit dauern, bis sich der Ölmarkt wieder normalisiere, glaubt Anlagestrategin Helene Windischbauer vom Vermögensverwalter Amundi.
Denn die Reserven müssen jetzt erst wieder aufgebaut werden weltweit, also die Ölreserven, die jetzt verbraucht wurden. Dann ist es auch so, es ist ja ein bisschen wie ein Flaschenhals, die Straße von Hormuz. Das heißt, da muss erst mal Stück für Stück die ganzen Frachter abgearbeitet werden, dass sie passieren können. Dann ist auch noch nicht so ganz geklärt, wie schnell man die Straße freigeben kann. Ist sie schon sicher zu befahren oder nicht?
Zudem sind Raffinerien und wichtige Infrastruktur für die Ölförderung im Iran und in der Region zerstört worden. Hier sei noch nicht klar, wie lange ein Wiederaufbau dauern werde, so Anlagestrategin Windischbauer.
Es wird auch zu erwarten sein, dass eine Risikoprämie für das Öl aus der Region eingepreist wird, denn es ist ja nicht auszuschließen, dass so eine, wenn auch stabile Waffenruhe nicht auch wieder brechen könnte.
Was bedeutet das aus Verbrauchersicht? Nach Einschätzung der Experten dürfte der Ölpreis sich infolge der Einigung zumindest stabilisieren und weniger hin und her schwanken als in den vergangenen Wochen und Monaten. Dass der Ölpreis aber weiter fallen wird, davon geht Rohstoffexperte Benedicts vorerst nicht aus.
Wir wissen noch nicht genau, wie schnell können die Länder am Persischen Golf ihre Produktion wieder hochfahren. Wurden Ölfelder so stark beschädigt, dass sie dauerhaft ausfallen? Das ist wirklich noch unklar. Und insofern, ja, dass der Ölpreis noch sehr viel weiter fällt von hier aus, glauben wir auch nicht.
Bianca von der Au aus Frankfurt. Über das Rahmenabkommen nach Donald Trumps Golfkrieg und was es für die Region und für die USA bedeutet, habe ich mit Professorin Gerlinde Greutel gesprochen. Politikwissenschaftlerin und Expertin für die USA und internationale Politik an der Universität Regensburg. Jetzt liegt das Rahmenabkommen also auf dem Tisch, ehe wir einzelne Punkte durchsprechen, die drinstehen oder eben auch nicht. Erst die Gesamtnote. Ist das, was sich abzeichnet, schärfer als das Abkommen vor 10 Jahren, das die Europäer mit ausgehandelt hatten? Oder hat der Iran mit dem Aushalten der Angriffe im Grunde sogar mehr erreicht, als er vor dem Krieg in den Verhandlungen in Genf mit den USA in den Händen hatte?
Ich würde sagen, Letzteres. Also der Iran hat wirklich sehr gut verhandelt. Und wir sehen jetzt bei diesem Abkommen einfach wirklich den Druck und auf Donald Trump, dieses Engagement im Mittleren Osten zu beenden. Also es gab keine amerikanische Bereitschaft, all in zu gehen, wie man so schön auf Englisch sagt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Also das ist wirklich kein gutes Ergebnis für die USA, denn wir werden gleich noch über die einzelnen Punkte sprechen. Es steht jetzt im Raum Lockerung von Sanktionen, Wiederaufbauhilfe für den Iran und vieles mehr. Und damit kann man eigentlich nicht zufrieden sein, wenn man anerkennt, dass der Iran eben ein wirklich problematisches Regime ist und ganz viel Destruktion in der ganzen Region verursacht.
Aber beide Seiten verpflichten sich zur Nichteinmischung in die jeweils anderen Länder, was ja im Grunde auch eine Selbstbeschneidung der USA ist und auch ein Aufgeben des Ziels, einen Regimewechsel zu bekommen.
Ich würde sagen, da sind eigentlich noch ganz viele Fragen offen. Mhm. Denn was wir jetzt haben, ist ja nur so ein Memorandum of Understanding, also eine Rahmenvereinbarung. Und das zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die meisten schwierigen Fragen völlig offen sind. Also man vereinbart, dass man über bestimmte Themen sprechen wird. Was am Ende dabei rauskommt und ob man dann wirklich eine Einigung findet, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern wäre ich da auch noch nicht überzeugt, dass das das Ende vom Lied ist, sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hier genauso passiert wie in anderen Fällen auch. Ich denke jetzt an den Gaza-Friedensdeal und Ähnliches mehr, dass die Fragen dann am Ende überhaupt nicht beantwortet werden und die Sache dann irgendwann entweder im Sande verläuft oder eben die nächste Eskalation ansteht. Weil, wie gesagt, die Positionen ja eigentlich sehr weit auseinander sind. Und was wir jetzt hier auf dem Papier haben, das klingt doch arg nach einer Niederlage der USA.
Im Abkommen, also im Rahmenabkommen, haben die USA Dinge stellvertretend für ihre Verbündeten in der Region zugesagt, nämlich Schluss mit Angriffen. Nun ist Israel aber ja kein Bundesstaat der USA. Hat Donald Trump nun seinen Verbündeten im Stich gelassen oder hat er sich umgekehrt auf Gedeih und Verderb an Netanyahu gebunden, der ja mit einem weiteren heftigen Angriff etwa auf Beirut jederzeit während der anstehenden Verhandlungen dieses Abkommen platzen lassen kann?
Ja, das ist der nächste wirklich wichtige und strittige Punkt in dieser Rahmenübereinkunft. Also, dass die USA letztlich Israel auferlegen, Beschränkungen in der eigenen Sicherheitspolitik, das ist schon erstaunlich, weil man aus israelischer Sicht das natürlich auch überhaupt nicht gut heißt. Also da gibt es wohl keine Abstimmung, zumindest hören wir nichts davon, sondern im Gegenteil, die Israelis sind nicht glücklich über das, was sie hier hören. Und man muss sich das auch vorstellen. Also Israel wird ständig von der Hisbollah beschossen und dann wird mit dem Iran, der im Hintergrund der Hisbollah steht, vereinbart, dass Israel sich hier quasi nicht mehr verteidigen dürfte, weil der Libanon off-limits sei, also man dürfe da nicht vorgehen. Auch das wieder ein Punkt mit ganz viel Sprengstoff drin und ganz vielen Unbekannten, ob das wirklich zukunftsfähig ist. Denn es müsste ja eigentlich passieren, der Iran hört auf, Terrormilizen in der ganzen Region zu pampern. Und davon steht leider nichts in diesem Abkommen. Genau. Also wieder so eine Leerstelle, die gelassen wurde. Und wie es in den Verhandlungen dann sich ausspielt, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ist es für Israel auf jeden Fall keine gute Nachricht, weil man schon den Eindruck haben kann, als ob die USA hier so eine Sondervereinbarung mit dem Iran treffen, ohne Rücksicht auf israelische Interessen.
Muss das endgültige Abkommen dann durch den US-Kongress und wird es dort in den jetzigen Skizzen, die dort diskutiert werden, eine Zustimmung finden?
Das ist eine spannende Frage. Wie schaut es eigentlich innenpolitisch in den USA aus? Da bekommt Donald Trump schon viel Gegenwind, weil das, was wir eben beschrieben haben und diskutiert haben, dass da ganz viel drinsteckt, was eigentlich auf amerikanische Schwäche hindeutet, natürlich auch innenpolitisch in den USA ein heißes Thema ist. Und es da ganz viele gibt, die wirklich nicht erfreut sind über das, was sie momentan hören und lesen, eben weil der Iran nicht viele Freunde hat in Washington, in der Politik, sondern es da schon so einen sehr toughen, harten, Konsens gab in vielen Teilen der Politik, dass man dem Iran mit Stärke begegnen muss.
Gerlinde Greutel, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Regensburg. Mit dem Rückenwind des G7-Gipfels können sich die Europäer wieder entschlossener hinter die Ukraine stellen. Präsident Zelensky war auch wieder Gipfelgast in Brüssel heute. Und er bringt Triumphmeldungen aus Moskau mit, wo Schwärme ukrainischer Drohnen heute früh mehrere Treffer in die Raffinerie am Rand der Hauptstadt setzten. Unübersehbar für die Hauptstadtbewohner durch unzählige kursierende Handyfilmchen und hohe und dichte schwarze Rauchwolken am Himmel. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden ihre verschärften Sanktionen formell bestätigen, wollen aber auch die Lage am Golf, den Umgang mit China und erste Umrisse des künftigen mehrjährigen Haushalts besprechen. Und eine Anforderung wächst dabei. Thomas Spickhofen mit einem Auftaktbericht.
Diese Botschaft gilt auch den Regierungschefinnen und Chefs der EU. Die Botschaft, die der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, heute nach dem Treffen seiner Verteidigungsminister verbreitet. Jeder Einzelne, sagt Rutte, jeder einzelne Verbündete hat hier am Tisch erklärt, wie viel er zusätzlich in die Verteidigung investiert.
Around the table today I heard ally after ally after ally. Explaining how they are increasing investment in defense.
23 der 27 EU-Mitglieder sind auch bei der NATO. Die rasant steigenden Ausgaben für Verteidigung müssen sie erstmal in ihren Haushalten unterbringen. Und das ist der Hintergrund, vor dem die EU nun über den nächsten großen 7-Jahres-Haushalt ihrer Union streitet. 2 Billionen Euro für die Jahre 28 bis 34 hat die Kommission aufgeschrieben. Deutlich mehr als beim letzten Mal, da waren es 1,2 Billionen. Sie begründet das mit zusätzlichen Aufgaben, zum Beispiel für die Wettbewerbsfähigkeit oder eben für die Verteidigung. Trotzdem viel zu viel ist zum Beispiel aus Deutschland zu hören. In ganz Europa werde gespart, erinnert Bundeskanzler Friedrich Merz vor wenigen Tagen im Bundestag.
Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und unseres Kontinents erwarten zu Recht, dass auch Brüssel Maß hält mit Geld und Personal, liebe Kolleginnen und Kollegen.
In der ersten Runde hat die zyprische Ratspräsidentschaft nur 2% aus dem Entwurf rausgestrichen, aber das reicht vielen nicht. Es werden harte Verhandlungen erwartet. Trotzdem soll der Haushalt noch in diesem Jahr in trockene Tücher gebracht werden, um ihn aus dem Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich im nächsten Jahr herauszuhalten. Geld und Geopolitik gleichermaßen spielen auch beim zweiten großen Themenblock dieses Gipfels eine Rolle: China. 1 Milliarde Euro Handelsdefizit zu Lasten der EU pro Tag, unfaire Wettbewerbsbedingungen, die Abhängigkeit von seltenen Erden und das Faustpfand, das China damit in den Händen hält. So geht es nicht weiter, sagt Handelskommissar Maroš Šefčovič. Unsere Handelsbeziehungen zu China, so Šefčovič, haben einen Punkt erreicht, der einen Neustart erfordert.
Our trading relationship with China has reached a point that requires a reset. Not confrontation, but rebalancing.
Nicht Konfrontation, aber ein neues Ausbalancieren, fügt Šefčovič vorsichtshalber noch hinzu. Der ukrainische Präsident Zelensky ist schon in der Stadt. Anfang der Woche haben die Beitrittsgespräche mit der Ukraine begonnen. Ein vollständiger Beitritt ist wegen des Krieges im Moment nicht vorstellbar, aber der deutsche Bundeskanzler will dem Land wenigstens einen Sonderstatus geben. Mit Sitz in der Kommission, im Parlament und am Tisch der Regierungschefs, aber ohne Stimmrecht. Dafür will er in Brüssel werben. Die Ukraine verteidige nicht nur ihre eigene Freiheit, sagt Merz.
Sie verteidigt auch unsere Freiheit. Sie verteidigt die Freiheit und die Sicherheit in ganz Europa. Denn die Ukraine gehört zu Europa. Sie gehört auch in der längeren Perspektive zur Europäischen Union.
Andere dagegen warnen davor, mit einer Teilmitgliedschaft den vollen Beitritt der Ukraine aus den Augen zu verlieren.
Thomas Spickhofen aus Brüssel. Die Zeiten für den Wolfsburger Autokonzern Volkswagen sind gelinde gesagt herausfordernd. Absatzprobleme und Preiskämpfe auf dem wichtigen Markt China, US-Zölle, Krisen und Kriege. Volkswagen antwortet mit einem massiven Sparprogramm und setzt auf neue Modelle. Doch vielen Aktionärinnen und Aktionären reicht das nicht. Ihnen musste sich Konzernchef Blume heute bei der virtuellen Hauptversammlung stellen. Bertil Starke war für uns dabei.
Oliver Blume bekommen die VW-Aktionäre nur auf dem Bildschirm zu sehen. Die Hauptversammlung des größten Autobauers in Europa findet als Videokonferenz statt. Viele Anteilseigner sind mit dem digitalen Format unzufrieden. Konzernchef Blume will ihre Laune mit positiven Nachrichten anheben. Seine Botschaft: Trotz vieler Krisen, Volkswagen befindet sich in der Spur.
Wir haben unseren Plan entschlossen vorangetrieben. Wir haben überzeugende Produkte zu unseren Kundinnen und Kunden gebracht. Wir haben technologische Innovationen in echten Mehrwert übersetzt und große Fortschritte erzielt in den wesentlichen Bereichen unseres Unternehmens. Vor allem haben wir gehalten, was wir versprochen haben.
Klarer Marktführer bei E-Autos in Europa, Auszeichnungen für Innovationen, 30 neue Modelle allein für den chinesischen Markt. Blume wirbt mit solchen Erfolgsmeldungen für seinen Kurs. Doch der VW-Chef kommt vor den Aktionären nicht um die Probleme herum, die Volkswagen zu setzen.
Der größte unternehmerische Handlungsbedarf liegt weiterhin bei unseren Kosten. Unsere Performance-Programme haben wir um Zukunftspakete an den deutschen Standorten erweitert. Für Volkswagen, Audi, Porsche und unsere Software-Tochter CARIAD haben wir vereinbart, in Deutschland bis 2030 rund 50.000 Stellen abzubauen.
Schon bis Jahresende werden 19.000 Menschen den Konzern verlassen haben. Doch reicht all das? Die Werke in Deutschland sind schwach ausgelastet. Der Sparkurs ist auch beim Schichtwechsel am Stammsitz in Wolfsburg Thema.
Ja, also die Stimmung ist sehr bedrückt. Man weiß nicht richtig, wie es weitergeht. Also deswegen ist die Stimmung schon so, dass man nicht genau weiß, wo die Perspektive ist und ob noch was kommt oder ob es das jetzt gewesen ist.
VW ist jetzt kein schlechter Arbeitgeber. Die Umstände sind natürlich nicht scheiße, so, aber sie können besser sein.
Für Analysten steht fest, Volkswagen muss die Kosten weiter runterschrauben. Aber auch das Produkt muss stimmen, meint Janne Werning von der Fondsgesellschaft Union Investment.
Wie schafft man es, einen wirklichen Volkswagen auch in der E-Mobilität anzubieten, der kostengünstig ist, der nicht 50.000, 60.000 Euro kostet, sondern auch für 25.000, für 20.000 Euro zu Preisen auch verfügbar ist, der wettbewerbsfähig ist, und dafür müssen auch die Kosten gesenkt werden.
Die ersten entsprechenden Modelle wie den ID. Polo hat VW vor wenigen Wochen auf den Markt gebracht. Für Ingo Speich, Manager bei der Fondsgesellschaft Deka, muss aber noch mehr kommen. Er sieht ein Problem in der Konzernstruktur.
Volkswagen wird zerrieben durch die unterschiedlichen Interessen bei den Ankeraktionären. Wir haben die Familie Porsche, wir haben die Familie Pirch, wir haben das Land Niedersachsen, wir haben Katar. Und die freien Aktionäre, also der breite Kapitalmarkt, wird einfach häufig vergessen vom Aufsichtsrat.
Welche Spannungen bei VW und im Aufsichtsrat herrschen, zeigt sich auch auf der Hauptversammlung. Völlig überraschend zieht Aufsichtsratmitglied Susanne Wiegand ihre erneute Kandidatur kurzfristig zurück. Sie galt als unabhängige Stimme in dem Kontrollgremium.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Alle 48 Mannschaften sind durch. Durch den ersten Spieltag, der eine ganze Spielwoche füllte bei dieser WM. In einer halben Stunde beginnt der zweite Spieltag mit der Partie Tschechien-Südafrika. Am Abend trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. Martin Roschitz im WM-Studio in Winston-Salem. Lass uns diese ersten Auftritte mal bilanzieren. Gibt's danach ein neues Ranking der Favoriten oder ist es dafür noch viel zu früh und der Eindruck der quirligen Engländer von gestern überschattet jetzt vielleicht auch alles?
Ach, kann man schon ruhig machen. Also England war mein Weltmeistertipp, ist es nach dem 4:2 gegen Kroatien natürlich immer noch. Heißt aber mit großer Sicherheit, dass England nicht Weltmeister wird, wenn ich meine Performance in Tippspielen mal selbstkritisch hinterfrage. England trägt trotzdem immer den Rucksack der Erwartungen mit sich herum, ist ja klar. Seit 60 Jahren nicht mehr Weltmeister geworden. Für mich stehen die Engländer auf einer Stufe mit Argentinien, mit Frankreich und noch ein kleines bisschen vor Deutschland. Die Flops für mich bisher, zwei WM-Favoriten, Spanien und Portugal mit den Unentschieden gegen krasse Außenseiter.
Welche Neuigkeiten gibt es aus dem deutschen Lager? Nimmt die Mannschaft für übermorgen Formen an oder passiert das bislang nur in den Köpfen und Diskussionen des Trainerteams?
Es geht wieder konzentriert zur Sache nach der freien Zeit Anfang der Woche. Julian Nagelsmann hat ja das etwas sperrige WM-Motto ausgegeben. Das Entscheidendste ist, was ihr als Nächstes tut. Also da geht mir das von Spiel zu Spiel denken von Sepp Herberger besser über die Lippen, aber sei es drum. Als Nächstes geht's gegen die Elfenbeinküste und die Spieler wissen, das wird schwer. Da brauchen wir unsere volle Konzentration und Kondition, um diese Partie zu gewinnen und damit sicher in der K.O.-Runde zu stehen. Es wird also wieder trainiert, viel gesprochen und viel geschlafen. Antonio Rüdiger verbringt die meiste Zeit in seinem Bett, hat er bei der Pressekonferenz erzählt, und beim Turnier wohl auch die meiste Zeit auf der Bank. Ich gehe mal davon aus, dass Julian Nagelsmann dieselbe Elf aufstellen wird wie gegen Curaçao.
Zu den Begegnungen des Abends, Tschechien gegen Südafrika, und da stehen beide unter Erfolgsdruck, oder?
Ja, beide haben ihr erstes Spiel verloren. Südafrika auch noch zwei Spieler mit roten Karten. Die Tschechen hoffen auf die Qualitäten ihres Torjägers Patrick Schick von Bayer Leverkusen. der ja beim 1:2 gegen Südkorea kein gutes Spiel gemacht hat. Jetzt muss er liefern. Aufgrund der Auftaktniederlagen hat schon das zweite Gruppenspiel für beide Teams jetzt vorentscheidenden Charakter. Südafrika war aber so schwach im ersten Spiel gegen Mexiko, dass ich schon an einen Sieg der Tschechen glaube.
Und ähnlich sieht's aus bei der Begegnung Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina. Beide müssen mehr liefern als in ihren ersten Spielen.
Ja, die Schweizer stehen nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar gewaltig unter Druck. Es hat wohl auch eine Aussprache im Team gegeben. Bosniens Trainer Sergej Barbares, der rechnet sich was aus. Nach dem 1:1 gegen Kanada, die ehemalige HSV-Legende und Kapitän und Torjäger Edin Dzeko, der wird wohl weiter erstmal von der Bank kommen und da für die entscheidenden Pulse hoffentlich sorgen können.
Südkorea trifft dann noch auf Gastgeber Mexiko. Beide waren ja siegreich in ihren Auftaktspielen. Die größte Aufregung rund ums Spiel bislang sicher, dass Südkorea noch einen Drohnenangriff abwehren musste.
Ja, wir haben das ja auch schon bei anderen Turnieren erlebt. Drohnenspionage, ich erinnere mich an Olympia in Paris war das. Da ist der Trainer der Kanadierinnen suspendiert worden, weil er das Team von Neuseeland mit einer Drohne hat ausspionieren lassen. Es gab, meine ich, sogar einen Punktabzug für Team Kanada. In diesem Fall hier bei der WM konnte der Täter bisher nicht ermittelt werden. Die Drohne ist zum Absturz gebracht worden. Südkorea hat die FIFA eingeschaltet und jetzt ermittelt die Polizei.
WM-Reporter Martin Roschitz am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.